Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grundgedanken, dem Immobilienpodcast des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Heute wollen wir uns zusammen mit unserem Gast Andreas Gnilka, Geschäftsführer des Immobilienunternehmens Grossmann und Berger, der Frage zuwenden, kommt die Immobilienwende oder ist sie schon da? Moin, Herr Gnilka.
Moin.
Schön, dass Sie uns helfen, diese Frage zu beantworten.
Ja, sehr, sehr gern.
Mit uns meine ich Ulf Schelens, Geschäftsführer des Grundeigentümerverbandes. Moin, Herr Schelens.
Moin, moin.
Und mich, ich bin Nina Koller, Pressereferentin des Grundeigentümerverbandes und in Vertretung für die Verhinderte Annette Bethün dabei, die Sie sonst immer an dieser Stelle begrüßt. Ich freue mich, dass ich Sie heute als Moderatorin durch diese Folge führen darf. Die erste Frage gebührt natürlich unserem Gast, Herr Gnilka. Seit Jahren kennen die Preise und Mieten am Hamburger Markt für Wohnimmobilien nur eine Richtung. Es geht steil nach oben. Nun haben wir beobachtet, dass es eine Kehrtwende bei den Zinsen für Baugeld gibt, denn die steigen. Bedeutet das eventuell, dass die Preise für Immobilien nun sinken und wäre das dann die Wende am Immobilienmarkt?
Eine sehr gute Frage, weil man muss ja immer schauen, was bedeutet eigentlich eine Wende. Eine Wende bedeutet ja für mich, wenn der Scheitelpunkt erreicht ist, uns eine Stagnation oder einen Abwärtstrend gibt. Und da kann man schon sagen, da sind wir. Es war aber auch klar, also wenn wir uns die letzten 10 Jahre betrachten, Niedrigzinsniveau, letzten 2 Jahre noch die Corona-Krise als großen Pusher für die Immobilienpreise, es war klar, dass irgendwann dieser Seitwärtstrend oder auch Rückwärtstrend kommen wird. Und natürlich spielen die steigenden Bauzinsen eine große Rolle, aber es ist nicht nur der Bauzins, sondern gerade auch die Nebenkosten, die sich ja einfach drastisch erhöht haben durch die Situation in der Ukraine zum Beispiel, führt halt dazu, dass wir im Moment einen wirklich fallenden Markt erleben. Das nicht über alle Kategorien, da kommen wir sicherlich, glaube ich, noch drauf, sondern sicherlich nur für Einzelne. Aber ja, die Kehrtwende ist da.
Herr Schelens, aktuelle Studien und Untersuchungen belegen es, dass das Wohnen in Hamburg für immer mehr Menschen unbezahlbar wird. Mit Blick auf die hohen Wohnnebenkosten hat die Vorsitzende des Hamburger Steuerbunds, Petra Ackmann, unlängst beklagt, dass es nicht hinnehmbar sei, dass das Wohnen in Hamburg inzwischen nahezu unbezahlbar geworden ist. Wie bewerten Sie aktuell die Entwicklung am Hamburger Markt für Wohnimmobilien und inwieweit würden Sie als Vertreter der Grundeigentümer Hamburgs eine Immobilienwende eventuell sogar begrüßen?
Ja, Herr Gnilka sagte es eben schon, dass die Situation am Markt sich verändert hat. Die Immobilienpreise steigen nicht mehr so stark, wie das noch vor einigen Monaten der Fall war. Wir haben zum Teil einen starken Nachfragerückgang, beispielsweise im Bereich der Luxusimmobilien. Das ist so ein bisschen die Situation. Wir haben viele Objekte zurzeit am Markt, die sehr schlechte Energieeffizienzwerte haben, die also viel Gas und Öl verbrauchen. Und das ist natürlich ein Problem bei den heutigen ohnehin sehr hohen Energiepreisen. Da muss man sich natürlich dann sehr genau überlegen, ob man an der Stelle zuschlagen will oder nicht. Es wird auch im Bereich des Klimaschutzes einiges auf die Eigentümer zukommen und natürlich gerade auf diejenigen, deren Gebäude schlechte Energieeffizienzwerte haben. Und da muss man sich dann sehr genau überlegen, eben ob man da wirklich zurzeit zuschlagen will oder ob man sich da noch ein bisschen zurückhält. Ich bin an sich ganz froh über diesen Trend, über diese Entwicklung, jetzt wie sie sich so ein bisschen abzeichnet. Denn niemand hat irgendetwas von einer platzenden Immobilienblase. Damit ist keinem gedient und erst recht nicht jungen Familien, die nicht in der Lage sind, aufgrund der hohen Immobilienpreise einzukaufen, sich ein Eigenheim zu kaufen, weil die Preise am Markt verrückt spielen. Und deswegen sind wir eigentlich ganz happy mit der aktuellen Situation, wie sie ist.
Herr Gnilka, Herr Schelens hat gerade von einer Immobilienblase gesprochen. Das sagen ja auch einige Marktbeobachter, dass es in Hamburg eine Immobilienblase gibt. Gehen Sie mit dieser Einschätzung mit?
Ganz, ganz schwierige Frage. Also wenn Sie mich vor anderthalb Jahren gefragt hätten, hätte ich auf jeden Fall Nein gesagt, weil wir dort halt einfach, wenn man sich mal Hamburg insgesamt anschaut, noch auf einem Niveau waren, was ja auch im deutschen Vergleich einfach eher von den Top-Städten im mittleren Segment unterwegs war. Das zweite Corona-Jahr, also das Jahr 2021, sehe ich aber etwas anders. Also da haben wir in einigen Segmenten schon Effekte gesehen, die von einer Überhitzung sprechen oder wovon wir von einer Überhitzung sprechen können. Hintergrund folgender, wir haben natürlich immer noch diese extrem niedrigen Zinsen gehabt und da sprechen wir ja über 0,5-0,6% auf der einen Seite, auf der anderen Seite einen extremen Überhang an Nachfrage und das hat auch verschiedenste Kategorien, die einen wollten raus aufs Land, die anderen wollten aus der Mietwohnung, also es war ganz, ganz konfus halt auch auf dem Markt und dadurch hatten wir das, was der Schillens schon sagte, dass wir teilweise Fantasiepreise hatten, die am Markt aber auch erzielt worden waren und von daher muss man schon sagen, jetzt nicht in allen Stadtteilen und in allen Gebieten, aber wenn ich jetzt mal einfach das Zentrum nehme oder auch wirklich hochwertige Speckgürtelregionen, dann kann man schon davon sprechen, dass wir eine Überhitzung am Markt hatten und die wird jetzt einfach revidiert. So kann man es eigentlich entsprechend auch sehen, ja.
Zum Stichwort Überhitzung, kam es schon mal vor, dass die Kaufinteressenten von einer Investition abgeraten haben, weil die Immobilie wirklich zum x-fachen Preis angeboten wurde?
Ja, ja das haben wir. Ja. Das ist im Wohnsegment, also wenn es jetzt um das Eigennutzen geht, eher weniger der Fall gewesen, weil da war halt immer noch dieser niedrige Zins, aber auch die Möglichkeit der Förderung von Sanierung, die ja auch bis eigentlich Anfang des Jahres noch bestanden haben, eigentlich immer noch lukrativ ist auch zu tun, wenn ich langfristig finanziert habe. Das war ja immer ein großer, wichtiger Punkt, dass ich sehr langfristig finanziere, um halt auch eine sichere Finanzierung und eine sichere Rate entsprechend zu haben. Aber gerade auf dem Kapitalanlagemarkt, also wenn ich jetzt eine Wohnung zur Vermietung kaufen wollte, also da sind teilweise gerade im innerstädtischen Bereich Faktoren gezahlt worden, wo wir sagen, damit kann man einfach auch kein Geld mehr verdienen. Und das ist natürlich immer der Anspruch gewesen, dieser Käufer, naja, aber ich habe dann in 5 oder 10 Jahren, wenn ich das Objekt wieder verkaufe, habe ich ja im Prinzip noch die Rendite aus dem erhöhten Kaufpreis. Und da haben wir immer gesagt, Vorsicht, ob das dazu kommt, sei dahingestellt und genau das erleben wir jetzt. Und man nennt sowas ja schwarzer Schwan in der Wirtschaft. Also es ist ein Ereignis passiert, mit dem man nicht gerechnet hat in irgendeiner Form. Das hatten wir vor 2 Jahren mit der Corona-Krise. Jetzt haben wir den doppelten Effekt. Wir haben den Ukraine-Krieg und beides wirkt ja im Moment sogar noch zusammen und teilweise auch gegensätzlich. Also das bringt natürlich auch viele Werte, nicht nur den Immobilienmarkt, sondern auch andere Investitionsmärkte durcheinander.
Also ich kann vielleicht zu dem Thema auch noch berichten aus der Wertermittlung bei uns. Da haben wir in der Tat auch viele Mitglieder gehabt, die kaufen wollten, die dann zu uns kamen und gesagt haben, ermittelt mir doch mal den objektiven Wert. Wie wäre denn da der richtige Kaufpreis? Und die dann schon große Augen bekommen haben, als man quasi die Diskrepanz gesehen hat zwischen dem, was aufgerufen worden ist als Kaufpreis und was die Wertermittler dann ausgespuckt haben. Aber wie Agnika richtig sagt, am Ende des Tages war es so, dass die Leute dann gesagt haben, okay, ich bin jetzt heiß, ich will die Immobilie kaufen, wenn ich sie wieder verkaufe, hoffe ich, dass ich auch einen entsprechend hohen Kaufpreis erzielen kann und meistens wurde dann doch zugeschlagen.
Im Moment haben wir jetzt ja die Situation, dass es eine Kombination aus hohen Preisen und einem wieder erhöhten Angebot gibt. Herr Gnilka, wie geht der Markt damit um?
Sehr differenziert, stellen wir fest. Wir haben zum einen, Herr Schillens sagte es, wir haben viele Objekte, die nicht energetisch saniert sind. Und da sprechen wir im Wohnbereich von über 50% des gesamten Immobilienbestandes. Also das ist eine riesengroße Zahl. Also ich frage mich auch immer, warum wir im Neubau so hohe Anforderungen haben, ohne uns mal auf den Bestand zu konzentrieren, weil ich glaube, das wäre der richtige Weg. Was bedeutet das aber für diese Objekte? Das bedeutet, dass wir einen völligen Nachfragerückgang zum Beispiel für unsanierte Objekte haben. Das heißt, große Objekte, Übergröße, das heißt 200, 300 Quadratmeter Wohnfläche im ganz normalen, sage ich mal, Einfamilienhausbereich, das ist natürlich auch energietechnisch ein großer Mehrkostenblock, den ich da entsprechend vor mir herschiebe. Ja. Und die Objekte werden im Moment sehr wenig nachgefragt, weil ich habe hohe Investitionskosten. Der Punkt ist ja auch die Verfügbarkeit der Investition. Wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage auf mein Dach setzen möchte, dann habe ich erstmal Wartezeiten, bevor ich sie überhaupt geliefert bekomme, von Wärmepumpen und so weiter, ganz zu schweigen. Also das heißt, ich habe auch das Problem, wenn ich jetzt kaufe und sage, ich möchte sofort sanieren, weil ich vielleicht sogar das Geld dafür habe, wird es trotzdem schwierig und ich muss trotzdem erstmal mit diesen Energiekosten kämpfen. Dann gibt es eine zweite Kategorie, die ist sehr schwer, und das sind, wir nennen das immer Schwellenobjekte, also Objekte, die eher der Schwellenhaushalt gekauft hat. Also die junge Familie, die durch den niedrigen Zins es geschafft hat, sozusagen in der Belastungsrechnung einen Kredit bekommen zu können und das klassische kleine Reihenhaus aus den 50er, 60er Jahren in Hamburg gekauft hat. Das ist eine Kategorie, die ja oft auch sehr unsaniert war, oft auch von der Größe, teilweise ja auch relativ klein. Und das sind Objekte, die momentan wirklich auch stark im Wert verlieren, weil halt einfach diese Gruppe der Käufer weggebrochen ist. Das muss man mal ganz klar sagen, weil sie einfach keine Finanzierung in der heutigen Zeit mehr bekommen. Und die von oben rutschen aber nicht so weit nach, dass sie sagen, ich gehe jetzt von der Doppelhaushälfte, also von dem Einfamilienhaus bis hin zu dem Rhein-Mittelhaus in meiner Nachfrage. Also es ist schon so, dass wir merken, der Kunde macht erstmal einen Kompromiss auf der einen Seite, weil er sagt, okay, ich hätte mir jetzt vielleicht in einer alten Situation das Einfamilienhaus leisten können. Jetzt ist es dann eher vielleicht die Doppelhaushälfte. Diesen Kompromiss macht man. Er hat einen weiteren Vorteil, er hat mehr Objekte, er kann ruhig entscheiden, war ja auch vor einigen Monaten nicht möglich, da musste man zuschlagen und wenn man wirklich ein Objekt kaufen wollte, ist heute halt auch ganz anders, also man kann eine ruhige Entscheidung treffen, das führt auch dazu, dass Objekte länger sich am Markt befinden und dadurch natürlich auch das Angebot immer weiter aufgedoppelt wird, also man muss und kann genauer hinschauen, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Effekt und wir sehen in einigen Immobilienkategorien halt fallende Preise, wir sehen in anderen eher stagnierende Preise und ich bin auch im Gutachterausschuss in Hamburg und da ist auch gerade die Auswertung durchgeführt worden, Eigentumswohnungen zum Beispiel steigen weiterhin im Wert. Da sind wir bei 1,5 im niedrigen Niveau, aber sie steigen weiter. Warum? Nehmen wir mal den Neubau mit dazu. Der Neubau hat ja, die Baukrise kennen wir alle. Das heißt, wir haben sowieso ein Problem mit der Erstellung der Immobilien, aber auch mit der Verfügbarkeit. Weil wenn Sie jetzt eine Neubauimmobilie in der heutigen Zeit kaufen, weil sie am Markt da ist und weil sie theoretisch auch sich das leisten könnten, ist immer noch die Frage, ja, wird die wirklich 2024 oder 2025 fertiggestellt sein? Oder kommt es dazu durch Mangel an Material, dass es halt sich nochmal verlängert? Und das ist das, was einige Kunden auch dazu bewegt, oh, ich nehme lieber das Objekt, was gerade verfügbar ist. Und das ist die Bestandseigentumswohnung. Also von daher sieht man, sehr differenziert geht der Markt mit dem Geschehen im Moment um.
Okay. Herr Schelenz, wie lautet Ihr Rat denn an all jene, die in den aktuellen Zeiten Wohneigentum erwerben wollen? Gibt es so etwas wie eine rote Linie, die nicht überschritten werden sollte?
Also ich glaube, momentan ist es erstmal positiv zu sehen, dass die Kaufpreise nicht mehr so galoppieren wie in der Vergangenheit. Da war die Situation ja in der Tat so, dass die Preise völlig verrückt gespielt haben, sich niemand mehr mit normalem Einkommen dort die Immobilien kaufen konnte und es ging alles schnell. Jetzt ist es, glaube ich, wichtig, dass man ein bisschen Ruhe bewahrt, ein bisschen den Markt sondiert, sich die Immobilien genau anguckt, genau überlegt, Vor- und Nachteile abwägt und dann entscheidet. Eine rote Linie in dem Sinne sehe ich nicht, sondern ich sehe es eher als Entspannung zurzeit auf dem Immobilienmarkt und deswegen gibt es da auch keine roten Linien.
Okay, das ist ja für Eigentümer schon mal gut zu wissen.
Und wenn ich mal eins ergänzen darf dazu, wir sprechen halt immer auch von fallenden Preisen, aber man muss ja auch das Niveau sehen, wo man herkommt. Und das ist halt, wird halt oft auch vergessen. Das heißt, wir haben allein im Jahr 2021 haben wir über die Assetklassen, also die verschiedenen Immobilienkategorien, zwischen 10% und 20% zugelegt. Also das heißt, auch wenn jetzt der Markt die Luft rauslässt um diese 10-15%, dann sind wir auf dem Niveau von 2020, was ja zu dem damaligen Zeitpunkt auch ein absolutes Rekordjahr war für die Immobilienwirtschaft. Also von daher, man muss auch den Eigentümern mal die Angst nehmen, wir haben jetzt keinen Preisverfall bei den Objekten. Natürlich ist der Abschlag mal mehr, mal weniger, je Immobilienkategorie, was ich gerade sagte, auch energieeffizienztechnisch, aber es ist immer noch gegenüber dem Verhältnis, was man mal gezahlt hat vor 10, 15 Jahren, immer noch ein deutlicher Zuwachs. Das darf man immer nicht vergessen bei der ganzen Diskussion, die wir halt führen.
Spannend ist dann ja die nächste Frage, wie sieht es denn aus? Wie entwickelt sich das weiter in den nächsten 1 bis 2 Jahren? Wie sehen Sie das denn?
Ja, also genauso differenziert, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Also ich glaube, dass es nachhaltig Schwierigkeiten geben wird für energieuneffiziente Objekte. Das heißt, man muss auch als Eigentümer, gut, das muss man sowieso schon, weil es ja auch um die eigenen Energiekosten geht, die ich halt einfach in den nächsten Jahren ja irgendwie auch aufbringen muss. Und da ist halt die Frage, investiere ich einfach in meine Immobilie, um halt einfach den Energiekosten auch Herr zu werden oder die auch irgendwie deckeln zu können. Also das Energiethema wird ein großes Thema sein. Wir glauben auch, dass die übergroßen Objekte, also die wirklich die über 200 Quadratmeter für die klassische Familie sind, dass die auch weniger nachgefragt werden und dadurch im Preis nachgeben, weil das, was jetzt in der Corona-Krise mehr, auch an Fläche, das senkt sich wieder ab. Ein Trend, dass man jetzt wieder in die Stadt zurückgeht durch die hohen Mobilitätskosten, sehen wir nicht. Also wir sehen schon durch das starke Anwachsen des Homeoffice, dass halt auch die Speckgürtelregion immer noch sehr, sehr stark nachgefragt sind und nachgefragt bleiben. Das muss man einfach auch so sagen. Aber die Objektgrößen sinken. Ich brauche zwar das fünfte Zimmer bei 4 Personen, um halt einfach das Homeoffice vor Ort machen zu können, aber es reicht doch das Halbe. So, das ist halt so ein Trend, der, und das hatte ich ja auch gesagt in der Corona-Zeit, das sind immer so Trends, die mit den Krisen mit einhergehen, dass sich halt einfach auch die Nachfrage in irgendeiner Form verschiebt. Aber es wird meines Erachtens oder unseres Erachtens auch wieder einen starken Zuwachs bei den Neubauimmobilien geben. Also wenn die Baukrise oder die Baumangelkrise sozusagen bereinigt ist, dann schlittern wir immer noch, also ich muss mal kurz nochmal, so jetzt habe ich es wieder. Also wenn wir den Neubaumarkt nochmal mit dazu nehmen, da haben wir im Prinzip, dass der Materialmangel halt immer noch, wenn der beseitigt ist und auch wieder die Neubautätigkeit wieder aufgenommen wird, dann haben wir trotzdem immer noch einen großen Mangel an Neubauwohnungen, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch in einer Zuwachs, in einer wachsenden Stadt. Und das wird natürlich auch, weil sie energieeffizient sind, auch die Neubaupreise wieder entsprechend nach oben schießen lassen. Also sehr differenziert. Es wird auch Wegkategorien geben, die nachhaltig verlieren. Es wird aber auch Kategorien geben, die weiter gewinnen. Nicht mehr auf dem Niveau, was wir hatten, Punkt, weil ja wir davon ausgehen, dass das Zinsniveau auf diesem Niveau verbleibt, vielleicht sogar noch ein bisschen zunimmt, wie wir es jetzt halt haben. Aber dennoch durch den Mangel an Objekten und die doch am Ende doch stetige Nachfrage, wird es halt einfach wieder den Weg nach oben nehmen müssen.
Ist ja spannend. Sie sprechen davon, wenn wir die Baustoffkrise und die Krise in der Bauwirtschaft überwunden haben. Ich hoffe, das kommt alsbald, aber ja, momentan habe ich da noch ein paar Bedenken an der Stelle. Genau, aber mal sehen, wie wir da weiterkommen.
Aber
vielleicht können wir ganz am Ende nochmal, das würde mich nämlich auch sehr interessieren, so einen Ausblick, so eine Zukunftsvision, mal von Ihnen hören, wie Sie die Dinge einschätzen. Mhm. Ich habe da auch meine eigenen Ideen zu und kommen wir vielleicht am Ende nochmal
drauf. Gerne.
Ja, können wir gerne machen. Sie hatten ja vorhin gesagt, Hamburg ist eine wachsende Stadt.
Ja.
Die Baustoffkrise verzögert den Neubau natürlich ein bisschen. Ja. Das macht natürlich das bezahlbare Wohnen nach wie vor schwerer. Wo müsste Hamburg Ihrer Ansicht nach den Hebel ansetzen, wenn es denn einen gibt, um bezahlbares Wohnen in der Stadt zu ermöglichen?
Der Hebel ist natürlich auch der Bestand. Es geht ja um bezahlbaren Wohnraum, damit teilweise auch öffentlich geförderten Wohnraum. Und wie kann ich das schaffen? Wir haben natürlich ein Riesenthema in dem Thema Energieeffizienz. Und wenn ich jetzt einen Investor oder einen Eigentümer dazu bewegen kann, in die Energieeffizienz zu investieren, ihm dafür auch ausreichend Fördermittel zur Verfügung stelle, ihn damit aber auch mit Belegungsrechten, so sagt man es ja, also ich kann ja Wohnung umwandeln, auch in öffentlich geförderte Wohnung, die dann mit Belegungsrechten belegt werden, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit. Also im Neubau sehe ich sie halt im Moment nicht, außer es werden halt starke Förderungen zugefügt, die glaube ich auch im Moment einfach nicht möglich sind. Und wie gesagt, wir kommen immer wieder darauf zurück, auch der Mangel an Baustoffen, der da ist. Also ich kann es gar nicht fertig bauen, also muss ich mich auf den Bestand entsprechend konzentrieren. Und das, was ich schon länger sage, jetzt gar nicht erst in dieser Krise, die wir jetzt haben, ist, man muss sich auch zusammenschließen mit den ganzen Umlandgemeinden. Hamburg ist für mich nicht immer nur Hamburg. Hamburg ist für mich die Metropolregion. Und wir haben viele Regionen, gerade jetzt auch im Osten, die einfach noch Entwicklungsflächen haben und wo man einfach mal zusammen politisch zusammenarbeiten musste, zusammenarbeiten muss, um diesen Mangel halt entsprechend zu beseitigen für Hamburg und die Flächen auch gut zu nutzen. Muss aber auch Infrastrukturleistung entsprechend dazu gegeben werden. Warum? Weil wenn ich jetzt 300 Einfamilienhäuser im Umland baue, dann brauche ich eine Schule, ich brauche vielleicht auch die zweite Kita dazu, ich brauche den Einkaufsladen, ich brauche den Arzt. Also es gibt verschiedene Sachen, die auch noch erledigt werden müssen. Und im Bündnis geht es sicherlich besser, als wenn es jeder für sich alleine macht. Also der Zusammenschluss ist für uns ein wichtiger Punkt. Und halt einfach die energetische Sanierung des Bestandes und da den Wechsel auch mit Belegungsrechten. Mhm.
Das teile ich, wenn ich das noch sagen darf, das teile ich insofern, dass wir über die Stadtgrenzen hinaus denken müssen. Hamburg alleine wird es nicht schaffen. Sie sprachen den Neubau an. Wir haben im Bündnis für das Wohnen jedes Jahr 10.000 Wohnungen, die wir zu schaffen haben. Das haben wir in den letzten Jahren hinbekommen, aber ganz ehrlich und ganz offen, die Prognosen, dass wir das in den nächsten Jahren schaffen, sind wirklich düster. Manche sprechen sogar von Mission Impossible mittlerweile, weil wir haben die fehlende Verfügbarkeit von Baustoffen, Sie haben es angesprochen, explodierende Baustoffpreise, unterbrochene Lieferketten aus dem Ausland, Fachkräftemangel, hohe Energiekosten. Und was auch dazu kommt, ist, dass wir einige Bürgerinitiativen hier in der Stadt haben, die da auch das Bauen von neuen Wohnungen einschränken wollen oder eben nur unter ganz bestimmten, zum Teil kaum realisierbaren Umständen zulassen wollen. Und das alles ist ein echtes Problem. Hinzu kommt natürlich, dass wir auch gar keine verfügbaren Grundstücke mehr haben, die mal eben so bebaut werden können. Die Grundstücke, die wir noch haben, sind höchst problematisch. Und deswegen glaube ich, in den nächsten Jahren können wir in der Tat nicht allzu viel auf den Neubau zählen, sondern da müssen wir an sich in der Tat an die Bestandsimmobilien ran.
Ja.
Verstehe. Ist das ein spezielles Problem, das in Hamburg herrscht, oder haben München oder Berlin ähnliche Probleme?
Die haben auf jeden Fall ähnliche Probleme. Sicherlich alles immer ein bisschen anders gelagert. Man muss ja immer gucken, wie stark ist der Zuzug eigentlich. Und München, ja, sie haben einen positiven Zuzug, aber wenn ich jetzt mal Flüchtlingsthematik und so weiter wegnehme, dann haben sie das nämlich nicht mehr. Also da wandert schon viel in das Umland ab. Warum? Weil natürlich die Preise auch am höchsten sind. Also wir haben die höchsten Preise mit Berlin zusammen, die höchsten Preise, die wir in Deutschland haben, sowohl in Mieten als aber auch natürlich im Eigentum. Das heißt, da wandert auch viel ab. Das wird für München irgendwann auch zum Problem werden, weil sie einfach Leute ja auch in die Hamburger Stadtgrenze, oder Entschuldigung, in die Münchner Stadtgrenzen zurückholen müssen. Ja. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die haben schon ähnliche Themen, die müssen auch an die Bestände ran. Am Ende ist ja so, die Städte sind ja nicht fertig gebaut, aber so gut es geht fertig gebaut. Und der Schielen sagte es ja gerade, wir haben sehr problematische Grundstücke, die jetzt noch bebaut werden können. Ja, und das bringt halt in der heutigen Zeit einfach sehr viel Unsicherheit mit sich. Es muss ein Bauträger oder ein Investor ja auch, sage ich mal, dieses Problem erstmal lösen, was oftmals auch mit erhöhten Kosten zu tun hat. Und dann kommen die ganzen Punkte hinzu, die schon erwähnt worden sind. Also das ist höchst problematisch und das kann nur im Zusammenschluss sozusagen auch laufen. Und das gilt für die anderen Großstädte im Zuzug gleich.
Herr Gnilka, ich würde gerne noch mal auf das Hamburger Umland eingehen. Mhm. Grossmann und Berger hat 2021, also letztes Jahr, den höchsten Preisanstieg für Wohnimmobilien im Speck. Gürtel verzeichnet. Wie sieht das heute aus? Ist das noch so?
Ja, es ist noch so, aber nicht mehr auf dem Niveau. Also wir hatten ja prognostiziert, dass es die nächsten Jahre auch so weitergehen wird. Der große Treiber war ja definitiv die Corona-Krise. Das heißt, man hat sich, in Hamburg war wenig zu kaufen und der Markt war ja wirklich fast ausgetrocknet. Das Umland hatte noch etwas mehr zu bieten. Viele Kunden sind aber auch, weil sie gerne ins Grün wollten, raus wollten aus der Stadt. Es haben sich immer mehr auf diesen Speckgürtel fokussiert. Es waren ja auch noch niedrigere Preise, das darf man auch immer nicht vergessen. Am Ende ist es ja auch mal eine Preisfrage, wohin ich mich einfach dann mit meiner Suche begebe. Das hat natürlich die Preise extrem nach oben schnellen lassen. Dieser Traum von dem Haus im Grün, von den einen, auf der anderen das preisbewusste Kaufen im Umland. Jetzt haben wir die Ukraine-Krise, die natürlich überall dazu führt, dass wir erstmal fallende Preise sehen oder stagnierende Preise sehen. Und was man natürlich sagen muss, das Umland von Hamburg ist sehr, sehr stark aus den 70er, 80er Jahren geprägt. Mhm. Das bedeutet natürlich sehr große Häuser, sehr große Grundstücke, sehr schlechte Energieeffizienz. Mhm. Und das führt natürlich genauso wie in Hamburg, auch außerhalb Hamburgs dazu, dass es wieder differenzierter zu betrachten ist. Also das heißt, natürlich ist die Nachfrage immer noch stark, weil ja, wir haben steigende Mobilitätskosten, aber wenn ich 2 oder 3 Tage im Homeoffice arbeiten kann, dann amortisiere ich das und möchte halt trotzdem dieses Grün oder diesen Freizeitwert einfach dauerhaft haben, wo ich in der Corona-Krise gelernt habe, dass es für mich halt wichtig ist als Person. Mhm. Also das merken wir immer noch sehr, sehr stark. stark bei unseren Interessenten, dass der Fokus auch sehr stark auf dem Umland ist. Natürlich ist das Umland besser, was halt einfach noch eine innerstädtische Anbindung oder eine öffentliche Verkehrsanbindung nach Hamburg hat, also in die Innenstadt nach Hamburg hat. Die sind natürlich immer noch weitaus höher als die anderen Umlandgebiete, aber hier muss man auch wieder genauer hinschauen, weil es in den Objektkategorien wiederum Unterschiede gibt. Ja. Man muss aber sagen, wenn Neubau zum Beispiel auch entwickelt wird, es gibt ja einige Bereiche, ich nehme mal so Escheburg, da stehen dann glaube ich 250 Häuser, fast ein eigener kleiner Stadtteil von Escheburg. Das ist auch heute noch, innerhalb von Monaten sind die Grundstücke ausverkauft. Also es geht relativ schnell, sieht man, dass man einen großen Zuzug noch hat, dass wir auch dort das hohe Preisniveau immer noch gehalten wird, aber wie gesagt differenzierter, was die Immobilienkategorien angeht. Also wir werden dort eher in den nächsten ein, zwei Jahren eher Stagnation erleben, aber auf einem sehr hohen Niveau.
Möglicherweise auch deshalb, weil die ganze Geschichte Homeoffice so ein bisschen weniger werden wird. Natürlich weiß man jetzt nicht, ob die neue Krise kommt im Herbst, die Zahlen wieder nach oben gehen, aber ich habe so den Eindruck, dass insgesamt das Thema Homeoffice so ein bisschen weniger wird, dass viele Arbeitgeber da Wert drauf legen, dass die Arbeitnehmer wieder im Büro sind. Und das ist so das, was ich jedenfalls wahrnehme. Teilen Sie das?
Teile ich so nicht. Also selbst wir als Gossonen Berger haben ja mittlerweile auch das mobile Arbeiten, nennen wir das, entsprechend auch mit einer Richtlinie dauerhaft eingeführt, weil wir in der Krise halt auch gemerkt haben, dass es funktioniert. Und es ist ja auch immer eine Vertrauensbasis für die eigenen Mitarbeiter, die wir dort haben. Und wir sehen auch, wenn ich jetzt mal so in meinem Umfeld schaue oder im Umfeld auch von uns, unserem Unternehmen schaue, auch unsere Muttergesellschaft, die Hamburger Sparkasse, auch dort ist eigentlich das mobile Arbeiten immer noch da und wird auch dauerhaft da bleiben. Also ich glaube schon, was ich teile, ist, dass es nicht komplett ins Homeoffice gehen wird. Es gab ja so Studien, dass Unternehmen komplett ihre Mitarbeiter auslagern ins Homeoffice. Das wird es nicht mehr geben. Wir merken auch gerade auf dem Gewerbeimmobilienmarkt, auf dem Büromarkt, dass ja auch die Büroflächen sich ändern. Begegnungsstätten, eher Großraumbüros, wo ich halt einfach Schreibtisch-Sharing mache und dann aber meine Meeting-Points habe, was ja diese Mischung ausmacht aus, ich bin mal zu Hause, bin aber auch im Büro, um halt einfach gewisse Treffen vor Ort zu haben und einfach auch ja die Informationen zu bekommen, die ich halt brauche für meine Tätigkeit. Also ich glaube, der Trend geht dorthin, dass die meisten Mitarbeiter zwischen 1 und 3 Tagen im Homeoffice verbringen werden und dadurch natürlich auch die Immobilie dementsprechend gestalten.
Spannend. Ja, vielen Dank.
Ja, kommt natürlich auch immer drauf an, ne? Was man arbeitet, ob man Kundenkontakt hat oder nicht.
Ja, klar. Es ist natürlich auch ein Effekt, aber, und das ist halt auch wichtig, und das war ja auch so eine Diskussion, die wir bei uns im Unternehmen hatten. Wir haben Mitarbeiter, die sitzen in den Immobilienshops, die sind am Kunden, und Mitarbeiter, die sitzen dauerhaft in den Shops. Und wir haben gesagt, wir möchten das gern allen ermöglichen. Und das haben wir auch hinbekommen, weil sich die Mitarbeiter untereinander abstimmen, dass natürlich die Besetzung weiterhin gewährleistet ist, dass halt auch der Kunde mit uns immer sprechen kann. Aber trotzdem auch jenen die Möglichkeit gegeben wird, halt auch von zu Hause oder mobil tätig sein zu können. Also von der Assistenz bis hin halt zum Makler. Und von daher, also das funktioniert auch.
Okay, das ist ja interessant. Und wo leben Sie eigentlich, wenn ich fragen darf? Machen Sie auch Homeoffice? Wohnen Sie im Umland? Wohnen Sie in der Stadt?
Also ich wohne im Umland. wie soll es auch anders sein? Nein, also ich habe sehr, sehr lange in Hamburg gelebt mit meiner Frau. Wir sind dann für die Kinder sozusagen, oder bevor sie kamen, wo die Kinder Wunsch hatten, rausgezogen. Ich wohne in Rheinbeek, also im östlichen Umland, sehr, sehr schön. Habe dort ein Einfamilienhaus saniert. Also ich habe die Energiesanierung schon fast komplett durch, was in der heutigen Zeit ja auch sehr, sehr wichtig ist, und fühle mich da auch sehr, sehr wohl.
Sehr schön. Sehr schön, das war es auch schon mit privaten Fragen. Ja. Lassen Sie uns, wie von Herrn Schelenz angekündigt, mal einen Blick in die Zukunft werfen. Nehmen wir mal das Jahr 2050. Wie wird sich nach Ihrer beider Einschätzung das Leben in Hamburg gestalten bzw. verändert haben, Herr Schelenz?
Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, ehrlich gesagt. Also wir haben ja momentan 1,9 Millionen Einwohner, knapp 1,9 Millionen in Hamburg. Wir haben einen Zuwanderungsüberschuss von jährlich ca. 17.000 Personen. Jedenfalls war das so zwischen 2013 und 2020. Und rund 50% der zugezogenen Haushalte waren Studierende, Auszubildende und Berufsstarter, also in der Regel Ein-Personen-Haushalte. Wir haben in Hamburg ohnehin einen sehr hohen Anteil an Ein-Personen-Haushalten, nämlich ca. 54%. Das ist erstmal die Ausgangslage. Wo wird die Reise hingehen? Das Statistikamt Nord sagt, Der Zuzug wird anhalten. Wir werden voraussichtlich 2031 die 2 Millionen Einwohnerzahl geknackt haben. So sieht es jedenfalls das Statistikamt. Das heißt, die Nachfrage wird nach wie vor hoch sein. Der Flächenverbrauch pro Kopf, der ist in der Vergangenheit, der Gnieke hatte das vorhin auch schon angesprochen, um ca. 20% seit 1990 gestiegen. Wir liegen jetzt bei 40 Quadratmetern pro Kopf. So, und wenn jetzt die Frage kommt, wohin geht die Reise, dann glaube ich, wird es in der Tat einen Rückgang beim Flächenverbrauch pro Kopf geben. Es wird hingehen zu kleineren Wohneinheiten, Shared Space, gerade bei Studierenden, bei älteren Menschen, die alleine leben, nachdem der Partner verstorben ist. Da wird eher der Trend dahingehend sein, dass man sagt, okay, wir wollen kleinere Wohnräume, mehr Gemeinschaftsfläche zum Teilen. Das wird der Trend sein, auch vor dem Hintergrund der besonders hohen Energiekosten, die wir zurzeit haben. Ich glaube, es wird viele geben, die einfach sich die großen Flächen und die hohen Energiekosten gar nicht mehr leisten können in Zukunft und die dann auch Ausschau halten nach kleineren Flächen, kleineren Einheiten. Das wird sicherlich den Trend dort nochmal verstärken. Das ist eigentlich das, was ich sehe, wohin die Reise hingehen könnte, wenn wir ins Jahr 2050 schauen.
Herr Gnieke, wie sehen Sie das?
Also ich kann das alles so unterschreiben, gerade auch das Thema mit dem Flächenbedarf, der wird einfach sinken müssen. Also es wird gar nicht anders funktionieren, weil wir die Flächen einfach auch gar nicht haben. Auch wenn sie bezahlbar wären, hätten wir sie einfach nicht. Also dieser Trend, der wird einfach da sein. Ich hoffe und ich glaube, dass halt auch Hamburg mit den Umlandgemeinden zusammenwächst, dass man nicht immer nur wirklich innerhalb der Stadtgrenzen denkt, sondern in Regionen denkt. Das ist auch ein Muss. Also da werden wir gar nicht drum rumkommen, das auch zu machen. Also, dass man im Prinzip, also gibt es das Einfamilienhaus noch, ist ja eine große Frage, die sich ganz, ganz viele stellen. Ich glaube ja, nicht mehr in der Anzahl, wie wir es heute haben, weil wir müssen halt einfach auch stärker auch das Umland entsprechend mit Mehrfamilienhäusern bebauen, um halt einfach auch dem Zuzug gerecht zu werden. Ich glaube auch, es wird so Communities geben, also es wird halt so Städte in Städten geben. Das heißt, man hat so ein großes Gebiet, da lebt halt der alleinstehende ältere Herr oder die Dame zusammen mit dem Studenten in einem Hofgebiet. Man kann dort zum Fitnessstudio gehen, man hat dann auch die Einkaufsmöglichkeiten direkt vor Ort, man arbeitet von dort oder es hat auch das Büro relativ dicht. Also es wird weniger Bewegung innerhalb der Städte geben, ist so meine persönliche Meinung. Das machen ja andere Länder auch schon vor, dass es diese Communities gibt und dass man dort wirklich alles dort macht. Also China ist da so ein großes Beispiel, da gibt es ja wirklich, da sehen aus wie große Malls, da wird gewohnt, da wird gearbeitet, da wird gelebt, da wird alles sozusagen gemacht. Die bewegen sich innerhalb des Jahres 2-3 Mal überhaupt aus diesem gesamten Space überhaupt raus. So, und das sind natürlich riesen Gebiete, die dort entstanden sind, um natürlich auch das Zusammenleben zu fördern, aber auch die Ressourcen entsprechend zu schonen. Also das wird auch ein Weg sein, den wir nehmen müssen. Wir müssen darüber nachdenken, wie begrünen wir die Immobilien, also das heißt Dachbegrünung oder andere Möglichkeiten. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, um halt auch das Thema Energie oder auch Klimawandel halt entsprechend gerecht zu werden. Also ich glaube, wir werden einen sehr drastischen Wechsel sehen bis 2050. Also weniger Einfamilienhäuser, mehr im Geschosswohnungsbau, kleinere Flächen, mehr Communities, wo man im Space einfach zusammenlebt.
Man muss dazu vielleicht auch noch sagen, da sind wir ja auch schon auf dem besten Weg dahin. Es gibt ja schon die ersten Projekte in Hamburg, wo wir in der Tat nur ganz kleine Wohnflächen haben für Studierende, Berufsstarter und wo dann wirklich viel Gemeinschaftsfläche ist. Genau. Man sitzt gemeinsam an Tischen, hat dort verschiedene Kochbereiche zusammen, gar nicht mehr in den Wohnungen. Also das ist der Trend. Ich denke da an ein Wohnprojekt an der Stresemannstraße. Da wird das genauso gelebt und wird auch gut angenommen.
Ja. Der Inbegriff der Nachbarschaft, also das ist, glaube ich, so das, was zurückkommen wird, was früher ja schon sehr existent war, dass man sich geholfen hat, dass man miteinander gelebt hat, das ist ja in den letzten Jahren so verschwunden, in den letzten Jahrzehnten verschwunden und das wird zurückgeführt werden und das ist genau auch der Punkt, ich habe Gemeinschaftsflächen, wo ich mich treffe, dazu brauche ich aber als Wohnfläche halt deutlich weniger in der Zukunft. Und das geht auch gar nicht anders, muss man mal einfach ganz offen sagen. Es wird anders gar nicht funktionieren.
Ja, aber das sind ja keine ganz schlechten Aussichten, sage ich jetzt mal. Also das hört sich ja recht positiv an. Herr Gnecker, letzte Frage an Sie. Gibt es so etwas wie eine Botschaft, die Sie für diese Folge zum Thema, ich nenne es jetzt mal Immobilienwende, mitgebracht haben?
Ja, also die Botschaft könnte sein, die Immobilie ist und bleibt immer noch ein gutes Investitionsgut. Wir sind natürlich genauso wie alle anderen Branchen betroffen von den Krisen, die da draußen sozusagen sind. Und man muss natürlich auch immer genau darauf achten, wo habe ich überhitzte Preise. Und man sollte in Zukunft genauer hinschauen, wo und wann ich kaufe. Man sollte auf die Energieeffizienz schauen des eigenen Objektes. Einmal für den Klimawandel, zum anderen aber auch für den eigenen Geldbeutel. Aber insgesamt haben wir einen intakten Immobilienmarkt, der sich jetzt gerade, ich sage mal, zurechtruckelt. Ja. Das wird sicherlich auch noch 2-3 Monate dauern. Und dann können wir trotzdem in einem gesunden Markt weitergehen, weil so ist es halt einfach, auch die Finanzierung in Deutschland oft so angelegt ist, dass jetzt nicht in den nächsten 2-3 Jahren viele Eigentümer in Krisen geraten werden, sondern es ist sehr langfristig finanziert. Die Banken haben hohe Rückbehalte für die Belastungsrechnung. Also ich glaube, dass wir einen weiterhin intakten Markt haben auf einem etwas niedrigeren Niveau als 2021, aber das ist immer noch ein sehr hohes Niveau.
So kann man das doch gut stehen lassen. Vielen Dank. Herr Schelenz, haben Sie noch was hinzuzufügen?
Nein, ich glaube, es ist alles gesagt worden, was zu sagen war. Ganz herzlichen Dank, hat große Freude gemacht.
Vielen Dank.
Mir Dankeschön. Auch. Vielen Dank für Ihre offenen Worte, auch von Ihnen, Herr Schelenz, und für die vielen interessanten Informationen. Ich hoffe, auch Sie hatten viel Spaß in der heutigen Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, und empfanden die Folge als kurzweilig und interessant. Wie immer dürfen Sie uns natürlich auch zu dieser Folge gerne Anregungen und Fragen per E-Mail an podcast@grundeigentümerverband.de zukommen lassen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge, alle 2 Wochen wenden wir uns ja immer dienstags einem neuen spannenden Thema rund um die Immobilie zu, wieder begleiten. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Grundeigentümerverband Hamburg. Der Partner an Ihrer Seite. Werden Sie Mitglied und stellen Sie sicher, dass Ihre Interessen als Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Hansestadt vertreten und gesehen werden.